Ballhawks.
The ball is caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max und Simon.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks. Wir sind zurück mit der Division Preview der NFC West nach unserer kleinen Sonderfolge zum Jamal Adams Trade. Jetzt wieder ganz regulär jede Woche ein neuer Divisionsgegner, den wir besprechen wollen. Das mache ich heute nicht alleine, sondern mit dem Simon. Moin Simon.
Hallo.
Moin.
Genau, ihr habt schon gehört, jetzt haben sich direkt zwei Leute angesprochen gefühlt. Wir sind nämlich heute nicht nur zu zweit, sondern haben vom Ramily Radio einen waschechten Rams-Fan eingeladen, und zwar den Simon Hertlein. Moin nochmal an dich.
Ja, hi.
Magst du dich einmal kurz vorstellen und so ein bisschen erzählen, was es mit dem Ramily Radio auf sich hat, wo man dich bei Twitter etc. finden kann und ja, was du so machst?
Ja, ich bin der Simon. Ich habe vor kurzer Zeit jetzt, ich glaube, es war kurz vorm Draft, habe ich mit meinem Kumpel Marcel den Ramily Radio Podcast gegründet, quasi als Erweiterung des LA Rams Germany Fanclubs, damit wir eben auch jetzt Podcast, wir haben sowieso immer viel News irgendwie zusammengeschrieben und dann verteilt, auch in unsere WhatsApp-Gruppen und so. Und dann haben wir uns gedacht, lass uns doch einfach mal einen Podcast machen. Und daraus ist jetzt der Ramily Radio Podcast entstanden. Den findet man eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Auf Twitter sind wir unter @RadioRamily vertreten, sowie mein privater Twitter-Account ist einfach Simon Hertlein.
Ja, das klingt auch schon mal super. Und ihr habt es sicherlich daran dann auch schon erkannt. Heute geht es um die Los Angeles Rams. Der zweite Division-Gegner, den wir behandeln, nachdem wir letzte Woche schon die Arizona Cardinals uns ein bisschen genauer angeguckt haben. Und bevor wir zur Preview kommen, einmal noch mal kurz und knapp die Seahawks-News.
Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
Genau, eben schon kurz angesprochen, der Trade für Jamal Adams. Ihr habt sicherlich alle mitbekommen, darum hier auch nochmal eben ganz kurz ein kleiner Hinweis auf unsere Special-Folge, die ich zusammen mit dem Henry aufgenommen habe. Ich glaube, ungefähr 25 Minuten haben wir so ein bisschen versucht, den Trade einzuordnen, Pros und Kontras gefunden. Und vielleicht ganz interessant an dieser Stelle einmal, Simon Hertlein, an dich eine kleine Bewertung von außen, also als neutraler Zuschauer beziehungsweise als Division-Gegner, als Fan des Division-Gegners. Wie siehst du diesen Trade? Für dich eher schlechtes Management von den Seahawks und freust du dich, dass die Seahawks so viele Draftpicks verloren haben, oder hast du eher Angst vor Jamal Adams als neues Monster der Seahawks-Defense?
Man muss da ja mal ganz ehrlich sagen, ich glaube, beide Seiten haben da im Endeffekt was gewonnen. Die Seahawks als Contender sind mit Jamal Adams auf jeden Fall besser geworden. Jamal Adams ist einer der besten Safeties. Man muss sich einfach mal nur die Statistiken angucken, wenn Jamal Adams noch in der Box ist, wie sehr da die durchschnittlichen Yards per Attempt bei den Jets runtergegangen sind in der letzten Saison. Also er hat nicht nur aufs Pass-Game, wo er jeden Tight End meiner Meinung nach irgendwo One-on-One covern kann, sondern auch im Run-Game einen super harten Impact, und das wird auf jeden Fall eine ganz schöne Bombe, dann auch dagegen zu spielen. Ich sehe einen Trade vom Angebot her so, dass er auf jeden Fall nicht zu viel bezahlt habt, wenn man sich das einfach mal anschauen würde, nachdem, wie man jetzt auf den Nummer 6 Pick, wo Jamal Adams damals gegangen ist, hochtraden wollte. Von, sagen wir mal, einer mindestens späteren 20er-Positionen, wo die Seahawks ja vermutlich picken werden, ist das absolut okay. Ist das zu viel für ein Safety? Das ist immer noch so ein bisschen die Frage. Ich bin der Meinung tatsächlich nicht. Und dementsprechend glaube ich, dass es im Endeffekt beide, die Jets, die auch mit Jamal und jetzt ohne Jamal keine Contender wären, haben viel Picks für ihren Rebuild, die man eventuell in Waffen oder Protection für Darnold oder doch noch irgendein anderes Stück für die Defense wieder investieren kann, gewonnen. Und die Seahawks haben auf jeden Fall eine richtige Bombe in ihrer Secondary jetzt dazu geholt.
Ja, da bin ich sehr beruhigt, dass du uns da ein gutes Zeugnis ausstellst und dass vielleicht auch so ein bisschen Angst im Rest der NFC West umhergeht.
Was soll ich jetzt sagen, wenn ich sage, es ist viel zu viel? wenn ich jetzt sage, ihr habt viel zu viel bezahlt, dann muss ich auch sagen, wir haben viel zu viel für, wie heißt er wieder, Jalen Ramsey bezahlt. Und weil das ist ja ungefähr im selben Bereich gewesen.
Ja, das waren ähnliche Dimensionen, das stimmt. Ja, genau. Also an der Stelle nochmal der Hinweis, wenn ihr es ein bisschen ausführlicher wollt, gerne die Sonderfolge von ein paar Tagen anhören. Und ansonsten gibt es auch einen geschriebenen Text dazu auf unserer Website unter germanseahawkers.com. Weitere News: Alle Rookies der 2020er Klasse sind mittlerweile unter Vertrag. Mit TJ Dallas hat auch der letzte unserer neuen Jungs jetzt unterschrieben. Das heißt, wir haben jetzt alles unter Dach und Fach. Und genau, die Rookies sind auch schon im Trainingscamp unterwegs. Und können jetzt endlich versuchen, sich da zu beweisen und einen Platz im Kader zu ergattern. Ja, aufgrund der Corona-Pandemie wurden tatsächlich die Kader relativ früh jetzt schon ein bisschen runtergeschnitten, von normalerweise 90 auf 80. Insgesamt mussten die Seahawks 9 Spieler entlassen. Die etwas größeren Namen daraus sind unter anderem Guard Jordan Roos, das ist der mit den langen Haaren und dem Bart, für alle, die ihn nicht direkt vor Augen haben, hat meist auch, wenn überhaupt, dann nur sporadisch Einsatz bekommen. Center Joey Hunt, der in letzter Saison Justin Britt mehr schlecht als recht vertreten hat. Und Defensive End Brandon Jackson, der ja hin und wieder auch als Rotationsspieler im Einsatz war. Also die drei sind die größeren Namen, die jetzt nicht mehr zum Kader des Seahawks gehören. Und ja, durch diese frühen Cuts, beziehungsweise diesen frühen Cuts jetzt eben zum Opfer fielen. Hinzu kommt Offensive Lineman Chance Womack, wird die Saison aufgrund der Corona-Pandemie aussetzen. Alle Spieler haben ja jetzt die Chance, sich bis zu einer gewissen Deadline dazu zu entscheiden, eben die Saison nicht zu spielen. Und bei den Seahawks war Chance Womack bis jetzt der Einzige. Ist allerdings kein zwingender Starter, ist auch eher für die Rotation vorgesehen. Von daher trifft es den Kader der Seahawks jetzt nicht sonderlich hart. Und Ex-Seahawk und Super Bowl-Champion Michael Bennett beendet die Karriere nach 11 erfolgreichen Jahren. Michael Bennett, ein sehr prägender Spieler für die Seahawks, für einige gute Jahre, auch abseits des Platzes als Aktivist immer wieder aktiv gewesen. Und von daher wünschen wir eben alle viel Glück in der Rente und möge er sie genießen. Und ja, das war es soweit mit den News, recht kurz gehalten heute. Und dann kommen wir jetzt zum wichtigen Teil des Tages, zu Division Preview Teil 2, zu den Los Angeles Rams.
Touchdown, Seahawks!
Competition Wednesday, das Thema der Woche.
Ja, und wir fangen an mit ein paar Fragen an dich, Simon. Wie bist du zu den Rams gekommen? Also einfach mal so ein bisschen, gibt ja jetzt nicht so mega viele Rams-Fans darum.
Ja, das ist tatsächlich relativ damit zusammengehangen, wie ich tatsächlich auch in die NFL gekommen bin. Ein Kumpel von mir hat zum 2016er Pro Bowl damals gesagt, ey, lass mal Football gucken und uns betrinken. So bin ich dann, im Endeffekt habe ich mein allererstes Spiel dann Pro Bowl gesehen. Da waren schon 2 Rams dabei. Möchte ich jetzt gerne sagen, da bin ich direkt drauf aufmerksam geworden, aber nee, war nicht so. Ich hatte damals 0 Ahnung von Football, fand das aber irgendwie ganz cool. Und dann habe ich das die Woche danach dann wieder Super Bowl, damals Peyton Manning gegen Cam Newton, den Super Bowl 50 gesehen und habe mich dann entschieden, oh, Football möchte ich jetzt doch eigentlich folgen. Finde ich cool, die Sportart. Und dann habe ich in der Offseason angefangen mal zu gucken, was für ein Team könnte man denn da folgen. Das war relativ einfach dann zu finden. Die Rams sind in dem Jahr dann gerade, haben sie angekündigt, dass sie nach Los Angeles umziehen. Beziehungsweise haben sie nicht angekündigt, sie sind in dem Jahr nach Los Angeles umgezogen und sie hatten den First Overall Pick. Und dann wurde Jared Goff geholt. Den fand ich so, was man so von außen gesehen hat. War ein cooler Typ. Los Angeles als Stadt finde ich ganz cool und blau ist jetzt auch nicht die schlechteste Farbe. Ich werde Rams-Fan. Ja, und dann habe ich 2016 die etwas holprige Saison, die letzte von Jeff Fischer, miterlebt. Deswegen kann auch niemand sagen, ich bin Erfolgsfan. Und hab dann nach dem Jahr kam hier jetzt wieder All or Nothing raus und da konnte man dann auch wieder ein bisschen mehr mit reinsehen noch und das hat mich dann immer noch mal in meiner Entscheidung bestärkt und seitdem bin ich Rams-Fan, bin Gründungsmitglied jetzt von den Rams Germany und hab's als Rams-Fan ja sogar auch schon ins amerikanische Fernsehen geschafft.
Stimmt, das kann man auf Twitter sehen, den Clip. Ich habe mich ja vorher auch schon mal ein bisschen über euch informiert Und habe dann tatsächlich auch gesehen, dass du da mit deinem Johnny Hacker-Trikot zu sehen bist. Wie kommst du darauf ausgerechnet, einen Panther auf dein Trikot sticken zu lassen?
Ich wollte irgendwas nehmen, was sonst keiner hat. Ich fand das irgendwie immer ein bisschen langweilig, dass du 100 Fans hast mit Aaron Donald-Trikot. Dann wollte ich irgendwas, das raussticht. Und ich fand auch, Johnny Hacker war dann in dem einen Jahr, was ich gesehen habe, der Rest des Teams war kacke, aber Hacker hat trotzdem immer für eine gute Field-Position gesorgt. Und das fand ich cool. Dann hat er noch gelegentlich so Trick-Plays rausgehauen. Die Trick-Plays sind immer super und dementsprechend bin ich jetzt eigentlich aus einem Meme raus quasi Hacker-Fan geworden. Aber ja, bin damit geblieben und dass ich der Einzige bin mit dem Trikot, hat sich ja dann jetzt auch ausgezahlt.
Ist das Care-Paket angekommen? Ich hatte gelesen, dass du relativ lange darauf warten musstest.
Es ist niemals angekommen.
Ah, okay.
Ich habe noch zweimal mit ihm geschrieben, aber er antwortet mir seitdem nicht mehr. Ist ein bisschen traurig tatsächlich.
Ja, ist ein bisschen dieses Amerikanische wahrscheinlich, so diese sehr viel Versprechen und am Ende wird es dann leider doch nichts. Ja, einmal an den anderen, Simon, die Frage, was hältst du von den Rams? Also man hat ja immer, wir haben ja unsere drei Division-Rivalen, da hat man ja irgendwie auch unterschiedliche Meinungen zu. Was hältst du von den Rams?
Ja, das ist bei mir so ein bisschen gespalten. Ich habe einen Kollegen, der tatsächlich Rams-Fan, also man kennt ja sonst eigentlich nicht so viele Rams-Fans normalerweise, weil sie in Deutschland nicht so eine große Verbreitung haben. Aber ich habe einen Kollegen, der Rams-Fan ist, mit dem ich immer viel auch drüber gesprochen habe. Und deswegen vielleicht auch nochmal einen etwas anderen Zugang dazu. Ich habe die Rams schon live gesehen, das macht das auch sicherlich irgendwie nochmal cooler, aber natürlich bleibt es trotzdem ein Division-Rivale und kann man jetzt eigentlich nicht sagen, dass es irgendwie zu meinen anderen Lieblingsteams neben den Seahawks gehören würde. Aber ich fand auch damals All or Nothing echt sympathisch, auch mit Jeff Fisher noch. Sean McVay ist ein cooler Trainer, von daher, ja, also neutral bis leicht negativ, aber weil es halt der Division-Rivale ist wahrscheinlich.
Ja, das ist ja noch relativ erträglich, würde ich sagen. Simon, wie sieht es bei dir aus? Was hältst du von Seahawks, Cardinals, 49ers? Wie sind deine Sympathien da so gefächert in unserer Division?
Das muss man jetzt sehr einfach mal sagen. Ich bin seit 16 Rams-Fan. Die Cardinals waren seitdem nicht wirklich ein Rivale. Waren eher so ein Boxsack, auf dem man ein bisschen rumhaut. Um es jetzt ganz böse auszusagen, aber das wird sich ja auch eventuell diese Saison ändern. Ja, zu den Seahawks bin ich dann auch, habe ich historisch noch mal ein bisschen das nochmal wieder rausgesucht. Ist halt immer so ein bisschen eine Rivalität auf Augenhöhe gewesen, finde ich. Die All-Time-Series liegt im Moment bei 24-20 in Seahawks-Richtung. Also ihr führt quasi gerade im Moment die All-Time-Series. Und das sind halt super likable Spieler, die ihr da habt mit Russell Wilson oder auch mit Pete Carroll. Ich habe irgendwann mal, auch als ich noch relativ wenig mit Football zu tun hatte, noch ein Dude Perfect Video mit Pete Carroll und Russell Wilson gesehen und das fand ich so super sympathisch. Ja, das ist so weit zu den Seahawks und zu den 49ers ist bei mir noch ein bisschen persönliche Rivalität auch noch mit dabei, weil mein Patenonkel, mit dem ich mich unglaublich gut verstehe, ist Seahawks-Fan, nicht Seahawks, sondern 49ers-Fan. Und dann ist es halt natürlich immer extra schön, wenn man jetzt vorbeikommt und sagen kann, wir haben jetzt gewonnen. Es war auch, hat dann zu einer sehr intensiven Diskussion geführt am Heiligabend in 2016, weil da haben tatsächlich am Heiligabend die Rams gegen die Seahawks, also sag ich die ganze Zeit Seahawks, die Rams gegen die 49ers gespielt. Und das war auch bis in die letzten Minuten dann spannend. Das war sehr witzig, wie wir dann am Essenstisch gesessen haben und die ganze Zeit Live-Ticker gecheckt.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also einigen wir uns darauf, dass wir die 49ers alle nicht mögen und dann hat man zumindest schon mal einen gemeinsamen Nenner, würde ich sagen. Ja.
Gut.
Ja, schauen wir uns mal die Saison 2019 der Rams an, bevor wir jetzt in die Zukunft schauen, wollen wir mal ein bisschen zurückgucken. 9-7, am Ende knapp an den Playoffs vorbeigeschrammt. Also wenn man da schon diesen siebten Playoff-Spot gehabt hätte, den es ja ab dieser Saison gibt, dann hätten die Rams es tatsächlich noch reingeschafft. So sind sie dann eben knapp gescheitert. Wie haben wir die Rams wahrgenommen? Also Simon, fang mal mit deiner Franchise an. Also wurden deine Erwartungen erfüllt? Warst du ein bisschen enttäuscht nach dem Super Bowl Run, dass es dann doch ein bisschen bergab ging? Oder wie war so deine Einschätzung?
Ja, man kann das jetzt irgendwie nicht schönreden. Es war nach einer Top-Offense eher so eine Middle-of-the-Pack-Offense. Und ich bin immer noch der Meinung, dass es schlechter dargestellt wurde, als es im Endeffekt war. Wir sind ein verschossenes Field Goal an den Playoffs vorbei. Es ist halt ungefähr, es war der perfekte Sturm, der rundherum passiert ist. Die O-Line war dauerhaft irgendwie verletzt. Die haben niemals wirklich richtig zusammen spielen können. Und dementsprechend ist Goff dann auch in keinen richtigen Rhythmus gekommen. Und man weiß ja nach wie vor nicht, ob Todd Gurley jetzt wirklich verletzt war, wie schlimm es um ihn ging. Alles, was man gesehen hat, war, dass das Run-Game alles andere als gut war. Dementsprechend kann man auf keinen Fall von erwarteten oder ja, von irgendwelchen erfüllten Erwartungen sprechen. Man hat offensichtlich, habe ich wieder mit Playoffs gerechnet. Und die wurden ja leider nicht erreicht.
Ja, das stimmt. Simon, wie sieht es bei dir aus? Hast du bei den Rams auch mit mehr gerechnet oder war es für dich vorhersehbar, dass sie nicht in die Playoffs kommen?
Also ich kann mich dem, was du, Simon, angesprochen hast, eigentlich auch nur anschließen. Da war auch viel Pech dabei. Also ich erinnere auch an dieses verschossene Field Goal gegen uns, was ja sonst ein Sieg gewesen wäre. Und dann hätte es eben gereicht. Wie es in den Playoffs dann gelaufen wäre, sei auch mal dahingestellt. Dann Verletzungspech, auch ohne Frage. Für mich war es so ein bisschen einfach wirklich das schlechte Jahr nach dem Super Bowl, was viele Teams ja auch haben. Was einfach immer wieder vorkommt und gar nicht so sehr daran liegt, dass das Team einfach zu schlecht war. Es war ja durchaus gespickt auch weiterhin mit Stars und von daher aus meiner Sicht eben viel Pech an ganz verschiedenen Stellen und deswegen auch nicht gereicht für die Playoffs. Aber trotzdem ja eben immer noch 9-7. Also das war ja trotzdem noch eine gute Saison und vor allem auch in einer der stärksten Divisions der NFL.
Das ist das vor allem, was bei mir rauskommt. Man tut immer so ein bisschen, als ob wir da wieder in die Jeff-Fischer-Ära mit 4-12 wieder zurückgegangen wären, aber es war trotzdem nach wie vor ein Winning Record, was ich persönlich ganz cool fand und was auch eventuell so unterm Radar geflogen sind, dass mehrere Player-Breakouts so ein bisschen passiert sind, die auch wieder so ein bisschen wieder Licht in die Zukunft werfen, quasi, dass man doch immer wieder noch mal ein bisschen Hoffnung hat. Und dann nenne ich jetzt einfach mal einen Tyler Higbee, der mehrere Franchise-Rekorde gebrochen hat, zum Beispiel.
Ja, also ich muss tatsächlich sagen, so im Nachhinein ist es natürlich einfach, das zu sagen, aber ich habe tatsächlich schon so ein bisschen Rückschritt erwartet. Also der Super Bowl war ja wirklich ein unglaublich schwaches Spiel von der Offensive. Sean McVay hat auch quasi zugegeben, dass er sich da hat outcoachen lassen von Bill Belichick, so das ist sicherlich keine Schande. Aber 3 Punkte sind halt echt eine Hausnummer. Also das ist ja wirklich, vor allen Dingen für so eine Offense, die ja das Jahr über schon brilliert hat, muss man sagen, das war ja wirklich gar nichts. Von daher konnte ich mir schon vorstellen, dass man sich davon so ein bisschen auch entmutigen lässt. Und dementsprechend fing die neue Saison ja dann auch nicht so ideal an für die Rams. Und am Ende eben ja sehr knapp an den Playoffs vorbei. Aber im Endeffekt für mich tatsächlich nicht so überraschend, dass sie es dann nicht reingeschafft haben. Wenn man sich die Saison insgesamt so ein bisschen anguckt, was ja offensiv teilweise eben auch ein bisschen schwierig, so die Offensive Line, die eigentlich die Jahre vorher immer zu einer der besseren gehörte, war auf einmal in einigen Metriken wirklich ganz, ganz weit unten. Also sowohl bei Pro Football Focus als auch in anderen Statistiken war man da teilweise wirklich unter den schlechtesten 5. Meinst du, das kann man jetzt irgendwie rehabilitieren oder glaubst du, da muss jetzt irgendwie nochmal ein langfristigerer Umbruch gefunden werden?
Naja, es muss spätestens nächstes Jahr wird vermutlich ein langfristiger Umbruch gefunden werden müssen, weil Andrew Whitworth kann nicht ewig spielen. Das ist ja das erste schon mal. Er ist jetzt dieses Jahr zurückgekommen, aber es gab da auch nicht viel an anderen Optionen auf Left Tackle. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man hat zum Ende der Saison zum einen einen deutlichen Uptick gesehen nochmal in der O-Line, aber auch, die haben halt nie wirklich viel zusammengespielt. Und das ist ja das Größte, was man eigentlich bei einer O-Line haben muss, dass die aufeinander eingestellt sind, dass sie miteinander spielen können. Und das war letztes Jahr einfach nicht möglich. Und da unter der Voraussetzung, dass man jetzt wieder weniger Verletzungen hat und die mehr sich aufeinander einstellen können, mehr Spielerfahrung auch gesammelt haben. Es waren viele junge Leute mit dabei letztes Jahr noch, dass die jetzt ein Jahr mehr Erfahrung noch haben, eventuell noch was gelernt haben. Da glaube ich schon, dass man zumindest mal wieder so eine mittelmäßige O-Line zumindest zusammenstellen konnte.
Ja, mit schlechter O-Line haben wir als Seahawks-Fans auch unsere Erfahrung gemacht. Ist auf jeden Fall keine schöne Sache.
Ja, ihr habt aber Russell Wilson, der immer noch mal wieder trotz schlechter O-Line was aus nichts wieder Magie zaubern kann.
Das stimmt. Da ist Jared Goff tatsächlich deutlich stärker darauf angewiesen, dass die Line ihm den Weg frei hält.
Ende des letzten Jahres viel außerhalb der Pocket wieder. Man hat den Gameplan umgestellt, was viel zu lange gedauert hat, meiner Meinung nach eigentlich. Aber als man dann später angefangen hat, Goff aus der Pocket rauszubringen, wieder Rollout-Pässe und dann auch gerade auf Tyler Higbee, der davon viel profitiert hat, lief es um einiges besser.
Ja, du hast Tyler Higbee angesprochen und gewisse Änderungen, die durchgeführt wurden. Tatsächlich haben die Rams waren ja sonst immer ein Team, das sehr viel 11 Personal gespielt hat, weil man eben auch die Receiver dafür hatte. Mit Cooper Kupp, mit Robert Woods und mit Brandon Cooks hatte man ja wirklich eigentlich für mich das stärkste Receiver-Trio der Liga. Klar, immer wieder verletzungsgebeutelt, aber mit Josh Reynolds dann eben noch einen ganz passablen vierten Receiver, ja, den man noch mit reinwerfen konnte. Zum Ende hin dann tatsächlich auch wieder so ein bisschen in Richtung 12 Personal umgestellt. Du hattest die Titans angesprochen, Everett und Higbee, die beide gute Leistungen gebracht haben. Everett am Ende ja auch verletzt. Aber glaubst du, dieses 12 Personal könnte jetzt dauerhaft etabliert werden? Oder meinst du, man hat ja im Draft jetzt auch ein bisschen auf Receiver nachgeholfen, meinst du, es wird wieder ein bisschen stärker in Richtung 11 Personal justiert werden?
Ich bin eigentlich relativ der Meinung, dass man auf einen 12 Personal wieder rausgeht. Das ist was die Beatwriter jetzt im Moment immer wieder geschrieben haben, dass darauf jetzt spekuliert wird. Und man hat ja nicht nur einen Van Jefferson, worauf du raus wolltest, sondern auch einen Bryce Hopkins im Draft geholt, der als eine geniale Tight-End-Waffe nochmal wieder mit dabei ist. Und man hat, ja, Sean McVay ist, glaube ich, immer noch als ehemaliger Tight-End-Coach, ja, ist der, glaube ich, drauf aus, mehr Tight-End-Play noch rauszubringen. Man hat immer wieder so ein paar Verletzungen gehabt an Jared Everett vor allem. Deswegen glaube ich, dass da immer noch das so ein bisschen gehindert wurde. Aber jetzt mit Bryce Hopkins mit im Spiel kann man ein wunderbares 12-Personal oder eventuell sogar ein 13-Personal, was ja auch letztes Jahr auch von mehreren Teams dann wieder federgeführt natürlich von den Ravens rauskam, dass die mit drei Titans super genial gespielt haben. Und da glaube ich, dass auch die Rams jetzt mit Tyler Higbee, mit Jared Everett und mit Bryce Hopkins, dem Rookie, der auch als Big Play Threat dann teilweise gedraftet wurde, dass man da mindestens in 12 Personal reingeht, primär.
Ja, schauen wir uns ein bisschen die Offseason an. Einmal die Frage an Simon Kell, an dich. Ich lese jetzt mal so ein paar Spieler vor, die Rams alle verloren haben. Also es ist wirklich einiges. Fangen wir an mit Dante Fowler, Clay Matthews, Corey Littleton, in der Offensive Todd Gurley, Brandon Cooks, Special Teams Greg Zuerlein weg und noch Defensive Coordinator Wade Phillips. Meinst du, ein Team kann sowas verkraften, beziehungsweise findest du, die Rams haben sich ausreichend verstärkt, beziehungsweise haben das ausreichend ausgeglichen?
Also wir kommen hier gleich nochmal speziell zum Draft sicherlich. Deswegen, da haben sie ja ein bisschen nachgebessert an der einen oder anderen Stelle, vor allem in der Offense. Was mich gewundert hat, ist, dass sie bei den Linebackern nicht nachgelegt haben. Wenn man sich da jetzt das Roster mal anguckt, dann ist das wirklich erstaunlich. Gerade auch in einer Division, die ja mit Run-Heavy-Teams auch bestückt ist, wie den Seahawks zum Beispiel. Das hat mich schon wirklich gewundert. Und wenn man sich den Linebacker-Room da anguckt, dann ist ja wirklich kaum einer dabei, dessen Namen mal schon mal gehört hat. Da sehe ich eigentlich die größte Schwäche. Da sind auch die meisten gegangen, die wichtigsten gegangen mit Corey Littleton und Clay Matthews. Da sehe ich auf jeden Fall ein großes Problem. Ansonsten haben sie an einer oder anderen Stelle gut reagiert und gut nachgebessert. Aber ja, Linebacker sehe ich schwierig.
Simon, für dich auch Linebacker, schwierige Position?
Das ist absolut korrekt. Edge ist, sehe ich nochmal ein kleines bisschen anders, aber Inside Linebacker ist im Moment ein komplettes Fragezeichen für mich. Man hat letztes Jahr Micah Kaiser, war eigentlich als Starter gesetzt, der hat sich aber vor der Saison verletzt und hat dann im Endeffekt kein einziges Spiel gespielt. Ich glaube, dass der jetzt auch das Vertrauen des Coaching-Staffs hat, dass der zurückkommen wird und ein Starter ist, aber ich weiß auch nichts über den. Abgesehen davon, dass man viel Positives immer über ihn gehört hatte aus dem Training Camp und so. Aber hinter ihm kein Plan. Ich bin der Meinung, dass man eventuell in ein Drei-Safety-Programm geht und dadurch eventuell ein bisschen Druck von den Linebackern runterholen kann. Ja. Aber gerade was du gesagt hast, wir sind in einer Run-Heavy-Division und da wird das Linebacker-Core, glaube ich, ein ordentliches Problem darstellen. Wobei man jetzt sagen muss, dass du hast Littleton erwähnt. Littleton war einer der besten Coverage-Linebacker, aber im Run-Game war der komplett hilflos. War trotzdem arger Verlust und da frage ich mich auch nach wie vor, dadurch, dass er einen relativ geringen Vertrag bei den Raiders unterschrieben hat, warum man den hat ziehen lassen.
Ja, zumal man mit den Cardinals ja auch ein Team hat, das den Lauf zwar auch gut einsetzt, aber das ich jetzt nicht unbedingt als Run-Heavy bezeichnen würde. Also da hast du ja auch, wenn sie wirklich ihre Air-Raid-Träume dieses Jahr verwirklichen wollen, dann sind ja gerade Coverage-Linebacker wirklich das, was du auch brauchst, neben guten Run-Verteidigern. Von daher, auf der Position auf jeden Fall schwierig. Aber ja, was sagst du zu Greg Zuerlein? Tut das weh als Fan oder denkst du dir, ach komm, Kicker geschenkt?
Ich sag nicht Kicker geschenkt, ich sage, Zuerlein hat letzte Saison ordentlich nachgelassen. Aber da muss man auch sagen, wir haben generell auf der Special Teams Ebene, quasi nachdem wir jahrelang eine der besten Special Teams Units hatten, wir hatten kein einziges Special Teams wirklich Big Play. Wir hatten keinen geblockten Punt, wir hatten keinen geblockten Kick, wir hatten keinen Kick-Return-Touchdown und auch generell waren sowohl Zuerlein als auch Hacker einfach in allen messbaren Statistiken deutlich schlechter als die Jahre davor. Und da, glaube ich, hat man reagiert. Man hat A, den Special Teams Coordinator gefeuert oder ziehen lassen. Der ist jetzt bei den Cowboys, genauso wie Greg Zuerlein. Und ich glaube, wir haben uns mit dem kanadischen All-Star Lirim, ich versuche erst gar nicht seinen Nachnamen auszusprechen, einen wunderbaren Ersatz gefunden, der Erfahrung hat, gerade große Kicks auch machen kann. Der hat mit seinem Team in der CFL den Grey Cup gewonnen. Und das auch mit einem spielentscheidenden Kick. Und er hat vor allem auch das Potenzial, lange Kicks zu machen. Natürlich werde ich immer tolle Erinnerungen haben, wie Greg Zuerlein uns in den Super Bowl geballert hat gegen die Saints. Aber ich glaube, es war richtig, sich von ihm weiter zu bewegen. Vor allem dadurch, dass er so oft verletzt war.
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schmerzlose Einschätzung. Und ich bin auch immer dafür, das möglichst unemotional zu sehen. Und wenn die Leistung abfällt, dann macht es natürlich auch Sinn, irgendwann sich von entsprechenden Spielern auch zu trennen.
Vielleicht noch ganz kurz zu den Coaches tatsächlich, weil ich das auch spannend fand, weil das, glaube ich, auch so ein bisschen die Entwicklung von Sean McVay zeigt. Wade Phillips ist ja damals sicherlich auch gekommen, weil McVay als Trainer einfach sehr jung war, sehr unerfahren war und man ihm einfach einen sehr erfahrenen Defensive Coordinator an die Seite stellen wollte. Es zeigt wahrscheinlich, dass er so ein bisschen erwachsener geworden ist, wie man das irgendwie mit zunehmender Erfahrung in der NFL halt auch wird. Dass er jetzt eben auch einem jüngeren Defensive Coordinator mit Brandon Staley vertraut da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie sich das weiterentwickeln wird ohne Wade Phillips, der nun mal einfach auch wirklich als Genie gilt und lange, lange Jahre auf sehr hohem Niveau gecoacht hat.
Das ist das eine. Das andere ist ja, dass wir, nachdem wir letzte Saison gar keinen Offensive Coordinator hatten, haben wir jetzt dieses Jahr wieder einen. Und ich glaube, das wird auch nochmal einen großen Unterschied machen, dass McVay jetzt quasi Verantwortung abgibt, auch gerade was zum Beispiel Implementieren seiner Offense angeht. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Das ist auch eine der Sachen, dass wir teilweise letztes Jahr unvorbereitet aussahen. Gerade in der Offense hoffe ich, dass das nochmal einen großen Unterschied macht. Und zu Wade Phillips muss man ja sagen, das ist nicht irgendwas, das vorher so auch noch nie passiert ist, dass er Er spielt immer seine Defenses und die sind immer sehr gut, aber er hält es irgendwie nie mehr als wirklich 4 Jahre irgendwo aus. Er fisselt dann irgendwie immer so aus jedem Team raus. War es jetzt mit der No-Fly-Zone in Denver, dann war es jetzt bei uns und dann, glaube ich, ist das einfach die natürliche, irgendwas, was ganz natürlich ist, dass dann irgendwer jetzt danach kommen muss.
Ja, also ich würde ihn gerne nehmen, kann er danach mit, nach dem Super Bowl-Sieg mit Pete Carroll auch gerne in Rente gehen, aber vielleicht wird da nochmal ein bisschen mehr Schwung in unsere Defense kommen. Aber ja, wollen wir uns dem NFL Draft widmen, die 2020-Generation der Rams. Die Rams hatten keinen First-Round-Pick durch den Trade für Jalen Ramsey. Das ist eine Situation, an die wir uns jetzt auch gewöhnen müssen.
Ja, wir haben das ja schon eine Weile länger. Wir hatten seit Goff keinen First-Round-Pick mehr.
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Ich würde mal sagen, wir gehen von vorne nach hinten einmal die verschiedenen Picks durch. In Runde 2 mit dem Pick Nummer 52 kam der ja die erste Auswahlmöglichkeit für die Rams. Und es wurde Running Back Cam Akers. Also ich würde mal sagen, er hat auf jeden Fall Erfahrung damit, hinter schlechten Offensive Lines zu laufen. Das könnte ausschlaggebend gewesen sein.
Das ist tatsächlich das Erste, was ich mir dazu aufgeschrieben hatte, zu Akers.
Ja, genau. Also da ist dann hoffentlich die Umgewöhnung nicht ganz so groß. Also ich muss sagen, ich bin kein großer Fan. Also es hat aber gar nichts mit Akers zu tun, sondern einfach für mich ist die Position des Running Backs einfach nicht so wertvoll, dass man erstmal überhaupt in der zweiten Runde einen Running Back nehmen muss. Und dann eben mit seinem ersten Pick, also wenn man schon keinen First-Round-Pick hat, dann mit seinem ersten Pick direkt auf Running Back zu gehen, halte ich für schwierig. Simon Kell, wie siehst du das?
Naja, man muss schon grundsätzlich sagen, dass durch den Verlust von Todd Gurley in der Mannschaft, die sehr angewiesen ist auf das Running Game, einfach eine riesen Lücke da war, auch kein offensichtlicher Erbe da war, weil einfach die anderen Rookies, die dazu gekommen waren, ja auch alle noch keinerlei NFL-Erfahrung haben. Von daher würde ich in dem Fall jetzt wahrscheinlich sogar nochmal eine Ausnahme machen und sagen, da hat es in gewisser Weise schon Sinn gemacht, ihn zu picken. Ist aus meiner Sicht ein solider Pick, war einer der besseren Running Backs, die noch verfügbar waren, hat Upside auf jeden Fall, ist auch vom Typ her an der einen oder anderen Stelle ähnlich wie Gurley, sicherlich nicht auf dem Niveau, aber mal gucken, wo er noch hinkommt und kann sicherlich auch, wie auch Gurley in Outside Runs, sehr schön in Zukunft eingesetzt werden.
Ja, dann vielleicht mal die Frage an unseren Rams, Simon, vor allen Dingen unter der Prämisse, dass man ja letztes Jahr schon auch relativ teuer sich im Draft mit Donnell Henderson verstärkt hat. Also man hat ja einen Drittrunden-Pick aufgewendet und dann musste man ja sogar noch hochtrainen. War ja also echt schon ein krasser Preis. Und dann dieses Jahr wieder ein Zweitrunden-Pick. Bist du damit zufrieden?
Das war das, was ich genau jetzt auch ansprechen wollte, dass man ja letztes Jahr schon für Darrell Henderson hochgetradet hat, der auch teilweise sehr gut teilweise in seinen begrenzten Snaps war, die er gespielt hat. Auch da nicht viele Snaps gespielt hat und halt auch ganz oft einfach im Backfield getackelt wurde, weil die O-Line kacke war. Ich habe tatsächlich in der Draftnacht habe ich das gar nicht nachvollziehen können, warum man jetzt Cam Akers geholt hat. Aber was dann danach kam, als ich mir Film angeguckt habe von Akers, hat er mir immer besser gefallen. Und man versucht sich jetzt im Moment irgendwie so ein bisschen schön zu reden. Also ich finde es für das System, was wir haben, unglaublich wichtig, einen guten Running Back zu haben.
Ja.
Und ich glaube, Akers passt da perfekt rein. Aber ich bin auch wie du der Meinung, dass das eventuell zu hoch war und man mit dem ersten Pick theoretisch mehr dringende Needs hätte füllen können. Was man dazu aber sagen muss, Akers hat unglaubliches Potenzial. Man hat ihn nie hinter einer irgendwie guten O-Line gesehen. Und NFL.com hatte ihn ja teilweise auch schon als so einen Top-10-Kandidaten für Rookie of the Year. Also ein super Spieler, der eventuell auch meiner Meinung nach ein bisschen gefallen ist. Er hat mir nach dem, was ich geguckt habe, sogar ein bisschen besser gefallen noch als Clyde Edwards-Hilaire, der ja der erste Running Back vom Board war. Und dann muss man das jetzt gucken. Wenn der einschlägt wie eine Bombe, fand ich es einen guten Pick. Ansonsten war es kacke.
Ja gut, das ist natürlich im Nachhinein immer gut zu bewerten, ja. Was meinst du, wie euer Running Back Room jetzt so für die Saison aufgestellt ist? Also neben Henderson und Akers ist da ja auch noch ein gewisser Malcolm Brown, auch für Fantasy sehr wichtig. Was glaubst du, wer da direkt an Tag 1 der Starter sein wird?
Im Moment Ich persönlich glaube, dass es tatsächlich Akers der Featured Running Back wird. Es ging jetzt in den letzten Tagen immer noch so ein bisschen das Gerücht rum, auch wird es Running Back by Committee. Aber ich bin der Meinung, dass Running Back by Committee eine stärkere O-Line voraussetzt. Und dann du draftest jemanden nicht in der zweiten Runde mit dem 52. Pick, um dann, dass er nur ein Drittel aller Snaps spielt. Und dementsprechend bin ich der Meinung, dass jeder wird seine feste Rolle haben, dass Akers so der normale Featured-Back ist. Dann Daryl Henderson hat unglaubliches Potenzial aus dem Backfield-Catchen raus. Er hat super viel Big Plays im College geliefert und ich glaube, das kann er auch auf dem NFL-Level wiederholen. Der hat Speed aus dem Backfield raus und kann damit, glaube ich, ordentlich Schaden anrichten. Und dass Malcolm Brown dann in Red-Zone-Situationen oder Short-Yard-Situationen als tatsächlicher Powerback mit dazu kommt. Und dann wird das eventuell so einen, sagen wir mal, 70-20-10-Split für in der Reihenfolge Akers, Henderson und Brown. Ist meine Meinung.
Ja, das wäre für mich ja der Horror, wenn Brown dann reinkommt, jedes Mal in Goal-Line-Situationen und Akers dann quasi die Touch-Upside klaut. Aber gut, Fantasy beiseite, auf jeden Fall.
Hast du Akers gedraftet?
Ich habe Akers in Dynasty gedraftet, ja. Ja, ich bin gespannt, mal gucken. Aber gut, kommen wir zum zweiten Pick der Rams, und zwar an Stelle 57, also relativ eng beieinander, ist es ein weiterer Skill-Position-Player geworden, Wide Receiver Van Jefferson. Simon Kell, du hattest ein bisschen was hier aufgeschrieben. Was hältst du von dem Pick?
Ja, genau. Es ist der andere Simon hat zwar eben schon angedeutet, dass es auch 12 Personal werden könnte. Für 11 Personal wäre er aber dann wichtig, weil er dann einfach als dritter Receiver dazu kommen würde. Hat mir gut gefallen auf dem Tape, scheint ein guter Route Runner zu sein, hat wohl aber seine Damage vor allem auch aus dem Slot angerichtet. Und da ist ja nun mal Cooper Kupp ziemlich eindeutig gesetzt. Von daher bin ich mal gespannt, ob er dann auch außen spielen wird und wie er sich da so anstellt. Aber auch solider Pick. Weiß nicht, wenn da ein guter Linebacker drauf gewesen wäre auf dem Board an der Stelle, hätte ich vielleicht eher in die Richtung investiert. Aber ansonsten solider Pick.
Jordan Brooks war ja schon weg.
Genau.
Da haben die Seahawks rechtzeitig zugeschlagen. Ansonsten wäre es vielleicht an der Stelle passiert. Simon Hertlein, was meinst du zu Van Jefferson? Vor allen Dingen auch, was Simon angesprochen hatte in Richtung Slot Outside. Kupp hat ja auch schon seine Stärke deutlich im Slot, hat er ja deutlich bessere Werte. Outside konnte er bis jetzt nicht so überzeugen. Glaubst du, sie versuchen trotzdem, ihn da irgendwie einzusetzen, damit Jefferson im Slot Schaden anrichten kann?
Ich glaube eher, dass Jefferson in die Outside-Rolle kommt. Man muss erstmal jetzt so einen kleinen Vergleich ziehen, dass Jefferson und auch Kupp ungefähr genau über dieselbe Route zu den Rams gekommen sind. Dass sie beide, weil man eben eine schlechte 40-Time hatte, dass sie gefallen sind, die eigentlich viel mehr Potenzial haben, auch höher gedraftet worden können. Kupp ist später gedraftet worden, weil er einfach langsamer ist. Bei Jefferson war es so, dass er sich vor der Combine verletzt hatte und dementsprechend eine schlechte 40-Time einfach gepostet hat. Währenddessen bei seinem Senior Bowl um einiges besser war. Und dementsprechend sind sie beide zusammengekommen. Das Draft-Profil liest sich ungefähr fast genau gleich. Jefferson ist ein super Roadrunner, ist ein Techniker eher als ein Athlet, wenn es zum Beispiel auch um Catches geht. Und dementsprechend glaube ich, dass er auch mit dem tatsächlich doch mehr Speed als Kupp, der doch da ist, dass er dann doch eher Outside kommt als Kupp. Was ich nochmal dazu sagen möchte, Jefferson ist einer von unseren zwei Spielern dieses Jahr, die tatsächlich einen NFL-Coach bzw. Trainer als Vater haben. Jeffersons Vater war oder ist, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich habe es schon inzwischen wieder vergessen, der war Wide Receiver Coach bei den Detroit Lions. Und unter anderem Megatron hat ihn damals als den besten Wide Receiver Coach in der NFL bezeichnet. Dementsprechend glaube ich, dass Jefferson da auf die NFL zumindest schon mal gut vorbereitet ist.
Ja, Ja, das sind schon mal gute Beziehungen, die man da angeben kann. Also wenn Megatron so ein Kompliment ausspricht, darauf kann man sich schon was einbilden, das stimmt. Ja, auf jeden Fall interessant, vor allen Dingen eben auch mit 11 oder 12 Personal, wie die Rams das dann regeln werden, weil ja, die Titans dann ja logischerweise eher im Slot agieren, aber gut, muss man schauen, wie das dann alles aussieht. Vor allen Dingen Verletzungen kann man ja sowieso nicht planen. Diese Saison natürlich nochmal durch Covid-19 zusätzlich gut tief aufgestellt zu sein. Josh Reynolds darf man auch nicht vergessen. Der soll auch stärker eingebunden werden, habe ich gelesen. Also auf jeden Fall, ja, weiterhin gut aufgestellt, würde ich sagen.
Ja, was man auch noch dazu sagen muss, ist, dass Kapp ist in einem Vertragsjahr. Er ist jetzt das letzte Jahr und dann finde ich es sinnig, jemanden zu haben, der quasi sich genauso liest wie Kapp jetzt. Ich hoffe natürlich, dass sie ihn verlängern. Er ist meiner Meinung nach einer der besten Slot-Receiver, die wir in der NFL so haben. Und ich hoffe zwar, dass wir ihn wieder verlängern, aber gerade wir haben nach Todd Gurley, wir haben nach Brandon Cooks viel Dead Cap. Und da gerade eventuell, wenn durch Corona die Cap doch auch nochmal flat bleibt oder eventuell sogar sinkt, das ist sinnig, eine Alternative zu haben.
Ja. Das kann man sicherlich sagen. Also ich glaube, Capspace wird für die Rams ja etwas rosiger, weil ja, du hast das Deadcap angesprochen, auf jeden Fall einiges Geld, was da rumliegt, was man nicht nutzen kann. Aber das wird natürlich mit den Jahren immer ein bisschen weniger. Aber genau, so diese Cap-Geschichte mit Corona ist natürlich nochmal etwas schwieriger, um das Ganze dann zu bewerten. Ja, kommen wir zum nächsten Pick in Runde 3. Mit der Nummer 84 gab es dann endlich einen Linebacker. Allerdings, ja, ich glaube, Mittellinebacker wird er eher nicht eingesetzt werden. Simon Kell, an dich die Frage. Ist halt eher so in Richtung Edge-Rusher, oder?
Ja, Lewis ist, Terrell Lewis von Alabama. Das Edge-Rusher war auch als einer der, ich nenne es immer das High-Risk, High-Reward-Pick. Der hatte unglaublich Verletzungsprobleme im College. Und da hinterfragt man auch immer, ob er das jetzt in die NFL wieder bringen kann. Alabama hat ihn unglaublich kreativ verwendet, dass sie ihn sowohl als Edge als auch als Off-Ball-Linebacker verwendet haben. Und zwar nicht nur, dass so wie zum Beispiel einen Von Miller, der einfach mal teilweise in der Zone zurückdroppt, weil er athletisch ist, sondern jemanden, der tatsächlich auch mal 1:1 jemanden covern kann, zumindest im College. Und da haben sie ihn viel verwendet. Der hat super viel an der Edge gespielt und auch wirklich gut gespielt. Er ist genauso so ein Creative Player wie Chase Young gewesen. Der hat fast dieselben Maße, mit sogar ein bisschen längeren Armen noch. Und wenn die Verletzungsgeschichte nicht gewesen wäre, wäre der, glaube ich, First Rounder gewesen.
Ja, denke ich auch.
Ja, das ist schon mal eine starke Projection. Verletzungsgeschichte ist natürlich immer, klar, Risiko hast du im Draft sowieso und bei verletzungsanfälligen Spielern muss man eben besonders aufpassen. Aber Runde 3, ist dann eben auch vielleicht dann irgendwann tief genug, um zu sagen, okay, wenn der Typ First-Round-Talent hat, dann versuche ich es einfach mal. Und wenn es dann so, wenn es mit den Verletzungen so schlecht aussieht, dass er dann doch nicht das bringt, was man sich vielleicht versprochen hat, hat man in Anführungszeichen dann eben nur einen Drittrunden-Pick verschwendet. Ja, von daher an der Stelle wahrscheinlich auch für die Rotation am Anfang vermutlich, aber für den Edge-Rush eine gute Sache. Ebenfalls in Runde 3 mit Pick Nummer 104 gab es ein Safety, Terrell Burgess. Simon Keller, an dich die Frage, wie schätzt du ihn ein? Ich denke mal, vermutlich auch eher Rotation, oder?
Ja, hab's schon, wie ihr geschrieben habt, hier Rotation. Ich glaube, er hat eventuell einen Shot auf den, es ist ja sowas, was in der modernen NFL wieder total groß geschrieben wird, dass du Safeties hast, die überall spielen können. Dass du Safeties hast, die Man covern können und dass du eben so den Derwin James die Versatility hast, dass du ihn überall hinstellen kannst. Und genau das ist Burgess. Der ist ein bisschen gebaut wie ein Cornerback und dementsprechend war auch in vielen Draft-Profilen, die ich gelesen habe, dass man ihn als Projected eventuell als Nickel-Starter haben könnte. Glaube ich nicht, dass er da im Endeffekt spielen wird. Dafür sind die restlichen Corners, die wir haben, im Moment noch ein bisschen zu gut. Aber ja, dass man für die Rotation oder eventuell auch mal, wenn man in einem Free-Linebacker-Set geht, dass man da was Cooles machen kann. Meine Projection wäre jetzt für nicht Free-Linebacker, Free-Safety. Mit drei Safeties, dass du quasi Johnson, der primär als der hohe Safety, mit Rapp, der ja letztes Jahr schon Flashes gezeigt hat, aber trotzdem immer noch mehr ein Box-Safety ist, und dass du dann einen Burgess, der zum Beispiel 1:1 einen Tight End covern kann. Und das wäre jetzt so meine Idee, was man damit machen könnte.
Ich denke auch so für die Rotation am Anfang und eben auch für so ein paar kreative Sachen auf jeden Fall eine ganz gute Sache. Ja, Runde 4, Pick 136, vielleicht diesmal Simon Kell, du einmal zuerst, Tight End Bryson Hopkins, was fällt dir zu ihm ein?
Ja, da habe ich tatsächlich ein bisschen gefragt, warum, weil er dann doch noch relativ früh gekommen ist, der Pick. Es würde es erklären, wenn es tatsächlich mehr Richtung 12 Personal gehen würde. Das, was ich halt bisher gelesen habe, war schon, also als ja auch letzte Saison mit weitem Abstand die meisten Snaps in 11 Personal gespielt haben, hatte ich eben die Vermutung, dass es damit auch weitergeht. Deswegen habe ich mich etwas gewundert. Scheint ein guter Catcher zu sein. Dafür ein eher schlechterer Blocker, weil einfach die körperlichen Maße da nicht so mitbringt. Bin gespannt, ob er sich oder wie er sich da einreiht. Ansonsten sicherlich für die Rotation da auch interessant. Genau,
ja. Ja, Simon, was hältst du von dem Pick? Also Titans werden ja vermutlich eine etwas größere Rolle einnehmen in der neuen Rams-Offensive. An der Stelle für dich ein guter Pick oder ein bisschen zu früh?
Ja, man kann klar von zu früh reden, das auf jeden Fall. Ich bin aber auch der Meinung, dass die Rams haben in den letzten Jahren immer unglaublich bewiesen, dass sie für die Zukunft draften. Und gerade mit, wie heißt er wieder, Everett jetzt in einem Contract hier auch, hast du wieder jemanden, der sich exakt wieder genauso liest. Das ist fast schon wieder wie bei Cooper Kupp und Ben Jefferson. Genauso Everett ist auch der schnellere Tight End, der nicht so viel blocken kann, aber dafür gut catchen. Ja. Und da bin ich der Meinung, dass das auch wieder darauf rausläuft, dass der dieses Jahr eventuell nicht so viel Action sieht. Ich meine, ein klares Update über unseren Tight End 3 ist er. Das muss man einfach mal so sagen. Weil den Namen kennt, selbst Rams-Fans werden den Namen von unserem Tight End 3 nicht kennen. Und ja, dementsprechend eventuell ein bisschen zu hoch, aber wenn es sich in der Zukunft wieder auszahlt für einen zweiten Tight End, gerade wenn es in den 12 Personal mehr geht, glaube ich trotzdem sinnvoll.
Ja. Tight Ends kann man nie genug haben, das weiß auch Pete Carroll und das wissen vor allem die Bears, würde ich sagen. Ja. Von daher,
da kann man nie alte Tight Ends zu viel haben.
Genau, ja. Und einem Greg Olsen 7 Millionen zahlen.
Greg Olsen, unser drittes Bein.
Ja, fünfte Runde war nichts los bei den Rams, ging dann weiter in Runde 6 mit dem Pick Nummer 199, also relativ lange tatsächlich keine Picks gehabt. 63 Mal durften sie nicht zu schlagen. Dann wurde es ein weiterer Safety, Jordan Fuller. Ja, was kann man zu dem sagen? Vielleicht einmal von euch beiden, Simon Kell, fang du mal an. Was fällt dir zu ihm ein?
Ja, ehrlicherweise in den tieferen Draftrunden wird es halt auch ein bisschen schwieriger. Was man über ihn sagen kann, ist, er war Team-Captain bei den Buckeyes, was sicherlich irgendwie eine Hausnummer ist. Scheint also ein Charakterspieler auch auf jeden Fall zu sein. Ist sicherlich eher für die Tiefe und die vielleicht sogar Rotation dann auf Safety auch noch gedacht. Ja, ansonsten fällt mir da auch nicht viel zu ein oder habe ich nicht viel Besonderes da gesehen.
Ja, hat man in der Rams-Fanbase, war man da gehypt über diesen Pick oder wollte auch erstmal gucken, was der Typ so drauf hat?
Also ich habe es auch damals in unserer Draft-Analyse schon so gesagt, ich habe es einen Character-Pick bezeichnet. Ja. Du hast schon gesagt, er war Team-Captain, er war mehrfacher Team-Captain. Er war ein Athletic oder ein Academic All-American, so hieß es. Also auch ein Gelernter und was ich persönlich sehr cool fand, was wieder für Charakter spricht, der hat an seiner Uni ein Programm für Studentenathleten zum Thema gesunden Beziehungen und wie man zum Beispiel häusliche Gewalt vermeidet, hat er gegründet, um da eben auch Spielern, die da eventuell Probleme haben, zu helfen. Und dementsprechend glaube ich auch eher, dass er da ein Locker-Room-Pick ist, der High Character beweist, aber eventuell nicht viel Spielzeit sehen wird. Ist dann eventuell so ein Marquis Christian-Ersatz, der ja diese Saison in der Offseason gegangen ist, der erst bei den Jets unterschrieben hat, aber das dann doch irgendwie ins Wasser gefallen ist, um dann irgendwie so einen Backup-Safety-Spot zu haben und dann Probleme im Lockerroom eventuell zu lösen.
Ja, auch solche Spieler kann man gut gebrauchen, wenn es dann Harmonie in den Locker-Room bringt. Ja, Runde 7, Pick Nummer 234, Linebacker, ein weiterer Linebacker für ein bisschen mehr Tiefe, Clay Johnston. Auch mit Verletzungsgeschichte, hat man sich da Sorgen gemacht? Oder ja, ist das auch so in den späten Runden sowieso eher egal, was die Spieler jetzt unbedingt dafür für WWchen mit in den Kader bringen.
Also von der Verletzungsgeschichte hat man tatsächlich bei Johnston nicht viel mitbekommen. Das Erste, was in den Rams-Kreisen so rumging, der hat ein unglaublich cooles Post-Draft-Interview, beziehungsweise auch noch der Anruf mit dem GM der Rams wurde veröffentlicht. Da hat er schon direkt, der war so energiegeladen, so gehypt, ich möchte jetzt am liebsten durch die Tür durchrennen. Zitat. Oder er möchte Wände einreißen, hat er dann noch in so einem Post-Draft-Zitat gesagt. Und das ist, ja, er ist wieder der zweite übrigens, den ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, dass wir zwei Spieler jetzt mit ehemaligen NFL-Trainern als Väter hatten. Johnston, dem sein Vater war Strength and Conditioning Trainer damals bei den San Diego Chargers. Und auch Eric Weddle, der ja letztes Jahr noch für uns gespielt hat, hat dann noch eine Geschichte rausgehauen, dass Johnston in seiner Highschool-Zeit im Gym der Chargers schon immer mit trainiert hat und dann auch mit den NFL-Spielern zusammen trainiert hat. Und dementsprechend war die Geschichte ganz cool und dann hat man sich mit dem Rest nicht mehr so richtig beschäftigt. Und so kommt dadurch, dass man irgendwie tiefer auf Linebacker dann noch holen musste, ist, glaube ich, ein ganz okayer Pick für siebte Runde.
Macht Sinn, ja, auf jeden Fall.
Ja, mit dem nächsten Pick hat man dann die Position des Kickers adressiert. Samuel Sloman wurde geholt und darf sich jetzt duellieren mit McGinnis Austin und Hyrulau Lirim. Interessanter Vorname.
Lirim ist ein Vorname, das andere ist der Nachname.
Ach so, okay.
Ja, genauso stimmt. Wie der andere Kicker heißt Austin McGiannis.
Ah ja, macht Sinn. Da ist ein Komma zwischen. Ja. kann auch mal passieren.
Ja,
meinst du, das wird so ein richtig offenes Camp-Battle oder siehst du da schon so ein bisschen Tendenz, dass einer der drei die Nase vorn hat?
Ich sehe ganz klar die Sache, dass jetzt hier Lirim, der CFL-Kicker, hat einfach die Spielerfahrung. Der hat auf jeden Fall meiner Meinung nach die Nase vorne. Was ich ja ganz interessant finde, wir haben jetzt einen CFL-Kicker, wir haben einen AAF-Kicker und wir haben einen College-Kicker, die sich jetzt um den NFL-Platz streiten.
XFL fehlt noch, hm?
Ja.
Ja. Also bei Our Lads, das ist so eine Seite, wo du die verschiedenen Depth-Charts angucken kannst, da ist...
Nutze ich auch relativ viel.
Ja, da ist er tatsächlich ganz hinten. Also da wäre stand jetzt Sam Sloman auf 1 gesetzt. Aber gut, das kann sicherlich im Camp nochmal ganz interessant werden, wer da am Ende die Nase vorn hat.
Mann. Das Erste, was ich zu ihm gelesen hatte, ich hab tatsächlich Tape aus einem Kicking-Camp ausgegraben, weil auch so ein bisschen Special Teams mag ich sehr gerne. Und da habe ich mir ein bisschen was zu angeguckt. Das auf jeden Fall Kickoff-mäßig war das alles super cool. Und auch so von der Stärke hat er regelmäßig Touchbacks geforst. Die einzige Sache war, ich glaube, es waren 52 Yards, hat er dann schon verschossen. Aus dem Tape zumindest, was ich da gesehen habe. Das Erste, was aber nach dem Draft rauskam, dass er ja bei Miami of Ohio gespielt hat, das ist tatsächlich die Alma Mater von Sean McVay. Vielleicht hat der ja noch irgendwelche Inside-Scoops, man weiß es nicht.
Ja, also bei Kickern bin ich sowieso relativ emotionslos. Da soll am Ende der starten, der das Ding da vernünftig durchhauen kann und fertig ist. Also sicherlich nichts, was man jetzt so intensiv.
Solange man in die Kickerhölle kommt, in der sich die Bears gerade befinden.
Ja, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, das stimmt. Kommen wir zum letzten Pick. Runde 7, Pick Nummer 250. Guard Tremaine Ankrum aus Clemson, der einzige O-Liner im Draft, auch ganz interessant, dass man da wirklich nur einmal zugeschlagen hat. Meinst du, das ist jemand, der direkt die Line verstärken kann als Siebtrunden-Pick oder muss der sich auch erstmal hinten anstellen?
Auf keinen Fall. Nee, ich sag's mal so, ich bin immer so ein bisschen der Meinung, die Top-Prospects sind wirklich die Day-One-Starter in der O-Line, gerade weil NFL-O-Line noch was ganz anderes ist als College-O-Line, dass da eventuell viel Anpassung noch passieren muss. Und ich kann es teilweise verstehen, dass relativ wenig O-Line gedraftet wurde, weil wir haben im Moment, ich glaube, 9 O-Liner im Roster waren es zu dem Zeitpunkt. Und man kommt eher damit klar, dass man einen O-Line developen muss, als einfach irgendwie immer einen neuen reinschmeißen und hoffen, dass es funktioniert. gerade wir hatten viele junge Spieler, auch später gedraftete Spieler, die letztes Jahr waren, Noteboom und Brian Allen zum Beispiel, die einfach mehr Development brauchen. Und das haben sie jetzt, glaube ich, über dieses Jahr bekommen. Es hat gegen Ende des Jahres besser ausgesehen. Und da glaube ich schon, dass dann auch Engram eventuell noch ein Depth-Player sein wird.
Ja, die Seahawks sind einen etwas anderen Weg gegangen. Man hat relativ lange versucht, die O-Line irgendwie zu developen, aber irgendwie hat es nicht so geklappt. Und jetzt ist die komplette O-Line einmal durchgemischt und neu. Also da kann man auch gespannt sein, was sich dann am Ende als bessere Taktik herausstellt. Ja.
Ich glaube, O-Line kommt auch ganz viel vom O-Line-Coach her. Und der hat ja jahrelang Tom Cable. Mhm. Hat ja auch direkt gesehen, dass als er dann zu den also rüber zu den Raiders ist, dass deren O-Line total kacke war. Das ist eventuell auch da das Problem lag.
Ja, aber dann komischerweise direkt wieder gut. Also das erste Jahr war richtig Banane und das zweite Jahr war echt extrem stark bei den Raiders. Also
das stimmt.
Woran genau das jetzt liegt, bei den Seahawks tatsächlich auch, als Solari übernommen hat, so das erste Jahr war super, jetzt das zweite war wieder totale Grütze. Also das ist halt sehr, sehr inkonstant auf jeden Fall.
Das hat Intrigen und Details, die ich gar nicht kenne bei O-Line, um das richtig zu bewerten, was da alles eine gute O-Line macht, ist so viel, da ist, glaube ich, immer auch so ein bisschen O-Line-Projections sind sehr schwer.
Gut, damit hätten wir den Draft abgehakt und machen wir so einen kleinen Ausblick auf die Saison 2020. Simon Kell, fang du mal an. Wie schätzen wir die Rams ein? Also was glaubst du, was wird das für eine Rams-Saison? Sind sie für dich noch ein Contender im Kampf um die NFC West oder müssen sie sich jetzt erstmal hinten anstellen?
Also, wo fange ich an? ich muss ein bisschen ranten. Nee, also wenn ich mir das so einfach angucke, was jetzt in der Offseason passiert ist, was an Talent verloren gegangen ist, was an Talent dazugekommen ist, dann muss ich schon ganz klar sagen, sie sind schlechter geworden. Gerade auf Linebacker, ich habe es eben schon angesprochen, aber auch sonst im gesamten Team. Die Last wird mehr einfach auf den Stars liegen. Auch wenn man sich Aaron Donald zum Beispiel anguckt, Jared Goff muss auch jetzt langsam irgendwie nochmal einen Schritt nach vorne machen. Und das lässt mich schon insgesamt zum Fazit kommen. Es wird noch ein schwierigeres Jahr als letztes Jahr. Ich glaube nicht, dass sie nochmal das Verletzungspech haben. Aber trotzdem wird es eben gerade in der Defense eben haarig gegen die anderen Teams aus der NFC West, die sich auch aus meiner Sicht alle entweder stabilisiert oder dann teilweise jetzt die Cardinals auf jeden Fall definitiv auch verbessert haben. Und dann glaube ich einfach, dass die Rams in dieser sehr starken Division so ein bisschen untergehen werden. Bin immer noch fest davon überzeugt, dass wir das in Anführungsstrichen Pech haben, in so einer guten Division zu sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass es die einzige Division bleibt, die alle Teams zumindest mal mit einem ausgeglichenen, vielleicht sogar mit einem Winning-Record am Ende sieht. Und da glaube ich einfach, sind die Rams tatsächlich gerade auf Augenhöhe sicherlich mit den Cardinals, aber auch eines der schlechteren Teams in der Division und werden zumindest mal hinter den 49ers und hinter uns abschließen. Ob das dann für einen Super Bowl-Run noch reicht, wage ich zu bezweifeln. Playoffs sind sicherlich drin, allein schon, weil es den siebten Starter-Posten gibt. Super Bowl, das Fenster ist aus meiner Sicht erstmal zu, gerade auch wenn natürlich der Run in den letzten Jahren viel Cap-Space gekostet hat, der jetzt erstmal noch verkraftet werden muss.
Ja, Simon, als Rams-Fan, wie sieht man so ein bisschen, ja, wie sieht man dass gefühlt irgendwie doch schon so ein bisschen die NFL die Rams abschreibt? Also Simon ist ja mit der Meinung jetzt absolut nicht alleine. Vor allen Dingen mit den erstärkten Cardinals sehen ja viele die Rams jetzt relativ weit unten. Ist das so ein bisschen Ärger über den Disrespect oder freut man sich fast schon so ein bisschen über diese Underdog-Rolle?
Ja, man muss sagen, die Rams sind gerade von öffentlichen, also von dem Öffentlichen, was man so hat, immer so ein bisschen als der Underdog gesehen wurden. Es sind auch super viele, die uns vor unserem Super Bowl Run noch einfach nur als Off-Season-Champion mit super vielen High-Charaktern, die sich sowieso nie in einem Locker-Room zusammenhalten können, dass man uns da quasi selbst da schon abgeschrieben hat. Also das ist was, das für uns jetzt nichts was Neues ist. Genauso wie letztes Jahr wurde auch schon das Ende der Rams vorher gesagt, nach dem Super Bowl, dass wir uns davon nicht recovern können, dass Goff wieder genauso nur 3 Punkte in jedem Spiel rauskitzeln kann. Und im Endeffekt sind wir doch wieder mit einem Winning Record rausgegangen. Ich bin da klar der Meinung, ein Super Bowl ist, glaube ich, nicht drin. Aber ich bin auch nicht der Meinung, dass wir teilweise jetzt die Cardinals schon vorher gesagt haben, dass wir auf keinen Fall Bottom of the Division abschließen. Dafür sind bei den Cardinals A zu viele Fragen. Für mich persönlich noch offen, die gerade in der Defense auch vom Coordinator vorher oder verursacht werden. Insgesamt ist es auch so, dass wir auch mit den Seahawks irgendwie immer, zumindest in der Division, meistens jeder ein Spiel gewonnen haben und dann dementsprechend eventuell auch auf einer Länge im Endeffekt rauskommen könnten.
Ja, das stimmt. Also selbst zu St. Louis-Zeiten, als die Rams ja doch vom Erfolg recht weit entfernt waren, hatten die Seahawks immer Probleme.
Das stimmt. Selbst in unseren schlechtesten Jahren und in euren besten war es immer 1-1 in der Series.
Ja, das stimmt wohl. Da hast du recht. Ja, wir werden gleich nochmal so ein bisschen eine kleine Prediction machen, dazu gleich mehr. Ansonsten, ja, wäre es das jetzt soweit mit unserer Einschätzung der Rams. Schon mal vielen Dank für deinen umfangreichen Input. Ich glaube, die Hörer, die Seahawks-Fans können sich jetzt auf jeden Fall ein besseres Bild von den Rams machen und haben mal so einen kleinen Überblick bekommen, was alles so bei der Franchise passiert ist über das letzte Jahr. Genau, jetzt kommt gleich nochmal eine kleine Abschlussrunde und da darfst du dich schon mal auf eine kleine Speed-Prediction freuen.
Na klar doch.
Two-Minute-Warning, was sonst noch wichtig ist.
Genau, und zwar kommt jetzt unsere bei der letzten Folge etablierte Speed-Prediction wieder zum Einsatz. Und zwar haben wir da auch schon Adrian Franke einmal gezwungen, eine genaue tabellarische Ausrichtung einmal abzugeben. Also was glaubst du, wie wird die NFC West am Ende der NFL-Saison, falls es eine gibt, aussehen? Da darfst du jetzt einmal bitte exakt mit einem Rekord angeben, die Plätze von 1 bis 4.
Oh, das ist jetzt natürlich aus der Hüfte raus schwer. Ich glaube, ganz oben sind nach wie vor die 49ers. Auch wenn da ein Super Bowl-Hangover ist, wenn da ein bisschen jetzt Schwäche in der D-Line, beziehungsweise ein paar Verletzungen, sie haben ja jetzt einen Wide Receiver verloren, dann Running Back ein bisschen was verloren. Ich glaube, da wird es aber trotzdem noch mindestens auf ein 12 und 4, glaube ich, rauslaufen. Platz 2, ich bin. Nach wie vor sind mir bei den Rams zu viele Fragezeichen, aber ich sage die Seahawks.
Klingt gut. Rekord?
Sagen wir mal, ich würde behaupten 11 und 5.
Alles klar. Nummer 3.
Dann kommen die Rams für mich.
Ja.
Ich sage einen 10 und 6 Rekord. Wir verbessern uns vom letzten Jahr ein bisschen. Und was ich dazu sage, wir schaffen es alle drei in die Playoffs.
Das kann ich mir auch gut vorstellen, tatsächlich, ja, dass die NFC West 3 Abgesandte in die Playoffs schickt. Also für mich
die auf jeden Fall die Stärkste. Ich 8 und 8 raus, einfach weil ich nicht 0 und 7 sagen will.
Ja. Ja, das wäre auch ein bisschen unfair so für alle anderen Divisions. Zumal man ja auch damit rechnen muss, dass sich eine starke Division auch immer untereinander die Punkte klaut. Also da ist es immer ein bisschen schwierig, dass das alle so gut dabei rauskommen. Aber da haben wir auf jeden Fall schon mal eine kleine Abweichung zum letzten Mal. Es wäre ja langweilig, wenn alles gleich ist. Und das werden wir nochmal ein bisschen schön ausarbeiten und dann, wenn die Saison durch ist, einmal schön vergleichen.
Kann genau, ich irgendwas am Ende.
Stand jetzt noch nicht, aber vielleicht überlegen wir uns noch was. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Aber
im Zweifel kriegst du ein bisschen Seahawks-Merch. Das freust du dich doch bestimmt drüber.
Ich habe ein paar Seahawks-Fans, Freunde.
Ach so, ja gut, das geht natürlich auch. Kriegst du so ein Super Bowl-T-Shirt, Super Bowl-Winner 2020 und dann kannst du dir das so als Ziel so ein bisschen, als Motivation in dein Zimmer hängen und sagen, da kommen wir auch irgendwann mal
mit. Kann ich meinem Kollegen J-Lo schenken.
Ja, das kommt übrigens. Ja. Das klingt doch auch gut. Alles klar, dann darfst du, Simon, noch mal ein bisschen Werbung machen für dein Remily Radio, wo man dich auf Twitter findet und so weiter. Und dann sind wir auch fast schon durch.
Ja, gerne. Es hat Spaß gemacht, hier zu sein. Ich wollte nur noch mal kurz sagen, ich habe es am Anfang ja schon mal erwähnt, wir haben Remily Radio, eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Wir haben den @RadioRemily auf Twitter und mich persönlich einfach als Simon Hertlein. Wird bestimmt auch irgendwo verlinkt sein bei euch.
Genau, das machen wir auf jeden Fall dann bei der Veröffentlichung. Dann vielen Dank an euch beide. War mit dem Namen manchmal nicht ganz so einfach, aber ich glaube, wir haben das ganz gut gemeistert. Und ja, wir verabschieden uns immer mit so einem schönen Ausruf. Wäre super, wenn du uns einmal nachsprechen könntest. Ist ganz einfach, tut nicht weh. Vielen Dank fürs Zuhören und wir verabschieden uns mit einem lauten Go Hawks!
Go Hawks!
Go Rams!
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.